In dieser Folge begrüße ich Hippolyte Sacbo, einen erfahrenen Tragwerksplaner, der den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt hat und heute mit seinem eigenen Büro in München spannende Bauprojekte begleitet. Hippolyte ist nicht nur langjähriger Profi in der Branche, sondern auch Luba-Kunde und nutzt unsere Software AirFM und AirSection täglich, um seine Planungen präzise, effizient und flexibel umzusetzen. Heute sprechen wir über seinen persönlichen Weg in die Selbstständigkeit, den Alltag und die Herausforderungen im Projektgeschäft, sowie darüber, wie digitale Tools wie unser 3D-FEM-Programm AirFM seine Arbeit erleichtern und ihm helfen, kreative Lösungen zu finden. Außerdem werfen wir einen Blick auf aktuelle Entwicklungen und Chancen in der Tragwerksplanung, gerade für kleine, agile Büros. Hippolyte, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen beim Blue Ball Podcast.
Vielen Dank für die Einladung.
Hallo und herzlich willkommen zum Global Podcast, der Podcast rund um das Thema Bau. Ich bin froh, dass du dabei bist. Los geht's. Sehr schön. Hippolyte, stell dich doch mal kurz vor für die Leute, die dich noch nicht kennen. Wer bist du und was machst du?
Mein Name ist Hippolyte Sacbo. Ich komme ursprünglich aus Benin. Das ist in Westafrika, also neben Nigeria. Und ich lebe in Deutschland seit 2002. Ich habe Bauingenieurwesen mit Vertiefungsrichtung Konstruktive Ingenieurbau an der Universität der Bundeswehr studiert. Ich bin ehemaliger Pionieroffizier und nach dem Studium bin ich in Deutschland geblieben. Und dann dann bin ich als Projektingenieur, danach Projektleiter, danach Teamleiter und Niederlassungsleiter und danach habe ich mich selbstständig gemacht.
Sehr schön. Also so ein Schritt für Schritt immer mehr Verantwortung hinzugewonnen und dann irgendwann mal auch den Schritt in die Selbstständigkeit gegangen. Was war denn so bei dir der Punkt oder die Motivation, in die Selbstständigkeit zu gehen? Wie sind das zustande gekommen?
Also wie gesagt, ich bin als ehemaliger Pionieroffizier und Verantwortung war immer meine Sache. Also ich wollte immer Verantwortung übernehmen. Insofern auch, als ich nach dem Studium mich entschieden habe, ich bleibe doch in Deutschland, dann meine erste Stelle als Projektingenieur wollte ich nicht nur mitmachen, ich wollte auch mitgestalten. Das war vom Anfang an bei mir klar, irgendwann musst du die komplette Verantwortung bei dir haben. Und deswegen die erste Stelle Projektingenieur, danach die Erfahrung auch als Projektleiter und danach der nächste Schritt, die Erfahrung als Projekt, als Teamleiter und danach als Niederlassungsleiter. Also die Selbstständigkeit war bei mir vom Anfang an geplant und vor 3 Jahren, das war die richtige Zeit für mich, mich komplett selbstständig zu machen.
Mhm. Was würdest du sagen, ist denn jetzt so der größte Unterschied zwischen einem angestellten Tragwerksplaner oder einem Angestellten in einem Ingenieurbüro und jemand, der nun selbstständig unterwegs ist?
Also, wenn man selbstständig ist, man verfügt über Anführungszeichen seine Zeit, ja. Man kann selber seine Projekte gestalten, im positiven auch, also auch im negativen Sinn. Und man hat auch den direkten Kontakt zu den Kunden. Viele Wünsche von den Kunden direkt erfüllen oder auch abschlagen. Das ist so. Und gegenüber einer Festanstellung, selbst wenn man in eine leitende Position in einer Festanstellung ist, dann kann man nicht alles im Alleingang machen. Und muss sich immer so Rücksprache mit dem Geschäftsführer Führer halten. Und das war, ja, wie gesagt, bei mir, nachdem ich gesagt habe, Verantwortung, ja, bin ich sowieso immer, musste ich einfach diesen Schritt machen und das ist für mich erfüllend, auf jeden Fall.
Okay, sehr schön. Schauen wir doch mal so ein bisschen in die klassische Arbeit eines Tragwerksplaners hinein. Als selbstständiger Tragwerksplaner bist du ja auch sicher in viele spannende Projekte involviert. Führ uns doch mal so in deinen Arbeitsalltag hinein. Wie schaut denn der aus?
Ich mache immer am Freitag, so Nachmittag, mache ich meine To-Do-Liste für die folgende Woche. Die To-Do-Liste ist allerdings nicht da. Die passe ich immer kurzfristig an, je nachdem, wenn ich eine neue Herausforderung bekomme. Diese To-Do-Liste gehe ich jeden Tag durch und da schaue ich noch, was ist überhaupt noch aktuell oder was ist jetzt eigentlich, was passiert jetzt nicht unbedingt, dass ich noch die To-Do-Liste noch neuer gestalte. Ja? Ich gebe mir diese Flexibilität, weil öfter, das ist sogar der Regelfall, man kriegt so immer so kurzfristig eine Anruf und ein Kunde braucht jemand dringend auf der Baustelle, dann nehme ich mir die Zeit für diese Kunde. Es klappt fast immer, also zu 95% klappt fast immer, dass ich kurzfristig auf die Baustelle für einen Kunde springen kann. Und wenn ich allerdings das nicht schaffe, dann lasse ich das immer so kurzfristig organisieren. Und das ist nur durch die Flexibilität, die ich mir gönne, gewährt.
Und an welchen Projekten arbeitest du jetzt? Sind das eher Projekte im Hochbau oder im Industriebau? Erzähl uns doch mal ein bisschen was von deinen Projekten, die du als Ingenieur bewältigst.
Ich bin überwiegend in Projekten Hochbau tätig. Momentan bearbeite ich ein Gebäude in der Heinrich-Wieland-Straße in München. Das ist ein Gebäudeklasse 5, auch als Sonderbau. Das ist ein Flexiheim. Und bei dem Gebäude, da haben wir den Keller komplett in Stahlbeton und das Treppenhaus auch in Stahlbeton. Die anderen Bauteile vom Erdgeschoss bis zum Dachgeschoss sind alle im Holzbau. Und da habe ich bei der Leistungsphase 1 bis 3 mitgewirkt. Allerdings bei der Leistungsphase 4 und 5, da habe ich praktisch den Bauherren im Hintergrund beraten für die Ausführung. Das Projekt ist relativ komplex, weil die Schnittstelle Holz zu Stahlbeton war nicht so einfach wie gedacht. Ja. Planung ist immer Änderung und man lässt sich immer überraschen. Also es gibt immer etwas, das man immer kurzfristig klären kann. Ja.
Aber gehen wir doch da mal ein bisschen näher darauf ein. Also ein Hybridbauwerk, klar, Stahlbetonbau, vor allem immer in der Gründung oder Keller ist ja ausschließlich dann im Stahlbetonbau und dann halt die darüberliegenden Geschosse dann im Holzbau. Hattest du da noch weitere Projektpartner, die dir hier zugearbeitet haben oder warst du letztendlich für die komplette Tragwerksplanung selber verantwortlich?
Also für die Stahlbetonbauteile, da war ich komplett selbstständig. Da habe ich komplett die gesamte Planung gemacht. Ich arbeite mit externen Konstrukteuren, die für mich die Pläne zeichnen. Und für die Holzbauteile, da habe ich die Leistungsphase 1 bis 3, da habe ich die Vorstatik gemacht für den Bauherrn. Und die ausführende Firma hat selber danach die prüffähige Statik gemacht und die Ausführungspläne. Es gab auch Wunsch von dem Bauherrn, habe ich den Bauherrn im Hintergrund praktisch beraten. Ich arbeite natürlich auch mit anderen Büros, wo wir auf eine Kooperation, Zusammenarbeit eingehen. Wie das Büro von der ist jetzt mittlerweile Professor Linse in München. Den kenne ich schon seit 20 Jahren. Er hat auch an der Universität der Bundeswehr promoviert. Da war er hatte gerade angefangen mit der Promotionarbeit und da war ich Student und daher kennen wir uns sehr gut. Und mit ihm mache ich ab und zu mal je nach Projekt auch eine Kooperation, Zusammenarbeit.
Jetzt hast du ja gerade gesagt, dass es auch immer ein bisschen herausfordernd ist, wenn mehrere Materialien oder auch Gewerke zusammenkommen bei der Planung eines Gebäudes. Was würdest du sagen, was sind denn so die größten Herausforderungen allgemein in der Tragwerksplanung?
Die größte Herausforderung in der Tragwerksplanung ist und bleibt aus meiner Sicht die Kommunikation. Jeder denkt etwas für sich. Man kommuniziert das zwar immer, aber die anderen Gewerke nehmen das nicht immer wahr, weil jeder konzentriert sich nur auf seinen kleinen Teil und keine oder ganz wenige wollen über den Tellerrand schauen. Und wenn man bei einem Projekt schafft, dass die Kommunikation besser und optimal läuft, dann hat man schon nur aus meiner Sicht 70% von dem Projekt sehr gut bewältigt. Und solange es nicht funktioniert, dann stehen wir alle irgendwann gestresst und genervt. Und das ist auf Ewigkeit nicht gut. Daher bin ich der Meinung, und das ist sogar meine feste Überzeugung, ich biete das öfter an, ja, weil einige Bauherren nehmen das wahr, dass wir uns beim Projektstart die Zeit nehmen. Selbst wenn es den ganzen Tag dauern sollte, dann sind alle Projektbeteiligten vor Ort. Da tauschen wir uns aus und dann jeder versteht genau, was will der Bauherr und jeder versteht genau, wie will der andere genau arbeiten. Ist es jetzt passend für mich oder muss ich etwas in meiner Planung ändern?
Genau. Und jetzt mal abgesehen von der Kommunikation, das denke ich auch, Kommunikation ist immer der Schlüssel zum Erfolg. Abgesehen von der Kommunikation in der Tragwerksplanung, was gibt es denn so für Schwierigkeiten oder Herausforderungen oder immer so ein bisschen diese Herausforderung, sagen wir einfach mal, in der Tragwerksplanung bei der Planung von der Standsicherheit oder von der richtigen Dimensionierung von Bauteilen. Gibt es da so zwei, drei Punkte, die einem Statiker-Tragwerksplaner immer wieder begegnen?
Ja, es gibt nach wie vor die Kombination auf Wirtschaftlichkeit und Normen. Die muss man immer kombinieren. Weil wir wissen alle, wenn wir eine Tragwerksplanung, also die Tragwerksplan von meinem Gebäude entwerfen, da haben wir die Sicherheit bei Werte drin. Und wenn der Bauherr das nicht versteht, dass wir eine Planung mit Sicherheit bei Werte durchführen, dann denkt er in der ersten Linie, wieso erhöht ihr die Lasten? Das brauche ich nicht. Also das macht alles unwirtschaftlich. Aber die Norm ist nach wie vor für uns alle verbindlich. Und das ist Stand der Technik. Man darf allerdings nicht vergessen, dass wir etwas planen, das wir bauen wollen. Und das kostet alles Geld. Und daher muss man Wirtschaftlichkeit und Normen beide kombinieren. Und dann zum Schluss ein Projekt erschaffen, das wirklich wirtschaftlich ist. Wirtschaftlichkeit bedeutet allerdings nicht, einfach die Normen zu ignorieren, wie leider einige Bauherren sich das wünschen.
Mhm. Apropos Wirtschaftlichkeit und auch die Sicherheit, Normen. Ich habe vor kurzem auch einen deiner LinkedIn-Beiträge gesehen, der ist ja erst vor kurzem herausgekommen. Und zwar, da geht es ja das, können Sie doch schnell mal die Statik fertigstellen oder können Sie das schnell mal machen? Und da hast du ja auch gesagt, dass innerhalb von 2 Wochen einfach nicht schnell einfach mal so eine Statik, ich sage es mal bewusst, hingeklatscht werden kann, sondern dafür muss man sich auch wirklich Zeit nehmen und auch mit anderen Projektpartnern, den Bauherren auch austauschen. Möchtest du uns da vielleicht mal eine kleine Anekdote aus der Praxis mitteilen, was dich da häufig aus der Praxis begegnet, immer wieder von, sagen wir mal, Traumvorstellungen oder Traumwünschen, die aber so in der Realität nicht einfach umzusetzen sind?
Ja, aus der Praxis leider öfter. Das ist so, dass der Architekt, ja, der macht einen Entwurf und ist fest davon überzeugt, das funktioniert auch so. Und die Eingabeplanung ist durch. Und der Bauherr steht da und sagt, ja, okay, jetzt in einem Monat oder in 3 Wochen wollen wir anfangen zu bauen. Da bist du beauftragt als Statiker. Da schaust du es über die Eingabeplanung und dann stellst du fest, okay, man kann zwar so bauen, aber das wird so unwirtschaftlich sein. Man will eigentlich als Tragwerksplaner ein Bauwerk, das so wirtschaftlich möglich ist, für den Bauherrn ist. Ja. Und daher fühle ich mich immer verpflichtet zu sagen, ja, was ich da bekommen habe, dass man kann schon so bauen, aber das ist aus meiner Sicht Geldverschwendung. Wollen wir nicht bestimmte Punkte da ändern, anpassen? Und da sieht man die Reaktion, also bisher leider die Reaktion, die ich von vielen Architekten bekomme oder viele Objektplaner bekomme, die fühlen das als Kritik. Das ist keine Kritik, das ist nur, man will etwas Gutes bauen und dafür muss jeder schon seinen Senf dazu geben. Wenn der Bauherr davon überzeugt ist, ja, dann schaffen wir ein sehr gutes Bauwerk. Vorausgesetzt, der Architekt macht auch mit, ja, weil wenn er stur ist und ist fest davon überzeugt, mein Konzept, ja, was ich da als auf meine Eingabeplanung habe, ist korrekt, man muss das so bauen. Ja, dann ist es zwar ausführbar, aber nicht unbedingt wirtschaftlich. Und wenn wir den Tragwerksplaner vom Anfang an schon am Projekt beteiligen lassen, da schafft man ein sehr gutes Bauwerk und auch sehr wirtschaftlich. Insgesamt die Erfahrung, die ich bisher habe, ich würde sagen, ich habe es bisher nur bei 10-15% von meinen Projekten geschafft, dass ich den Bauherrn überzeugt habe, komm, als Statiker will ich schon vom Anfang an bei der Eingabeplanung dabei auch sein. Und bei diesen 10-15% von den Projekten, wo ich vom Anfang an dabei war, da war auch der Ablauf war super und da hat man auch ein Bauwerk auch geschafft, das auch sehr wirtschaftlich ist.
Warum passiert das so häufig, dass der Statiker nicht von Anfang mit dabei ist?
Dass Statiker, Tragwerksplaner leider nicht unbedingt die Wertschätzung bekommen, die wir verdienen für unsere Arbeit. Viele denken, ja, der Statiker, der bekommt einen Plan und das ist, ja, das will er noch. Er soll einfach die Statik machen und mir ein paar Bewährungspläne liefern oder wir zeichnen selber die Bewährungspläne. Aber das ist einfach nicht so. Das kein Mensch oder kein Statiker, kein guter Statiker bringt eine sehr gute Leistung für ein Mehrfamilienhaus in einer oder in zwei Wochen. Also das ist einfach nicht möglich. Und diese Wertschätzung, wenn diese Wertschätzung doch vorhanden ist, dann schafft man etwas Gutes.
Ich habe auch immer so ein bisschen den Eindruck gehabt, dass gerade die Statiker, Tragwerksplaner, vor allem die Ingenieure im Allgemeinen fachlich, technisch immer hervorragend aufgestellt sind. Nur haben sie es häufig nicht wirklich geschafft, dieses Wissen auch gut zu verkaufen oder sich als Person auch gut zu vermarkten oder ihre Leistungen richtig an den Objektplaner oder den Bauherrn rüberzubringen. Wie siehst denn du das? Was ist denn da deine Einschätzung, dass der Statiker, Tragwerksplaner es immer noch nicht so ganz geschafft hat, seine Leistungen richtig zu verkaufen?
Ja, das ist die Wahrheit. Also ich bin auch der Meinung, dass Statiker, Tragwerksplaner, überhaupt Ingenieure, wir sind so gut in was wir machen, sehr gut. Allerdings, wir sind keine Kaufleute. Wir sind keine Kaufleute, wir sind Techniker, wir sind so gut in was wir machen. Und die Eigenschaft von Kaufleute, ja, die alles verkaufen können, sogar den letzten Dreck auf diese Erde ganz gut verkaufen können, die haben wir einfach nicht. Es gibt nach wie vor, oder es gibt die Möglichkeit schon, diese Eigenschaft sich zu einigen, um seine Leistung gut zu verkaufen. Das haben wir einfach als Ingenieure überhaupt. Also nicht nur Bauingenieure, sondern ich behaupte auch einfach salopp, auch andere Ingenieure, also IT-Ingenieure, alle überhaupt, ja. Das ist nicht einfach eine Stärke, die viele haben. Wenn wir irgendwann das verstehen, dann wissen wir, warum wir überhaupt arbeiten. Dann werden wir das schaffen, dass die Außenwelt unsere Wertschätzung wahrnimmt. Ein einfaches Beispiel, also ich behaupte, die HOAI ist nicht mehr verbindlich. Das fängt schon bei der HOAI, der nicht mehr verbindlich ist, ja. Geh mal zu einem Anwalt, ja, also der Anwalt, dann gehst du zu dem Anwalt daneben und der sagt, ja, du bist mir zu teuer, der sagt, ja, danke, geh mal zu den anderen Anwalt, du bekommst das gleiche Honorar. Die Prüfingenieure haben wiederum das ganz gut geschafft. Also die Honorare bei Prüfingenieuren sind einheitlich. Egal zu welchem Prüfingenieur man geht, egal mit welchem Projekt, da weiß jeder Bauherr, das ist die gleiche Kosten. Wenn man irgendwann, meiner Meinung nach, es schafft, ja, indirekt die Verbindlichkeit der Hawaii wieder einzuführen, dann wird wieder eine Wertschätzung zurückkommen. Dadurch, dass man die Hawaii nicht mehr gar nicht mehr verbindlich ist, dann ist es für mich eine fehlende Wertschätzung für Ingenieure überhaupt, also im Bauwesen, für Ingenieure und Architekten.
Okay, das heißt, wenn ich das richtig verstehe, die Aufsteller, da ist die HUA nicht mehr verbindlich, aber bei den Prüfern gibt es schon eine verbindliche HUA oder Honorarordnung.
Das gibt ein Honorar für die Prüfingenieure. Das ist zentralisiert, weil wenn man einen Prüfingenieur oder einen Prüfsachverständiger beauftragt, die Abrechnung, das läuft über die Zentrale von dem Prüfingenieur. Ja. Das heißt, die Prüfingenieure sind einfach angehalten sogar, die dürfen einfach keinen Nachlass abgeben. Also da kannst du nicht zu einem Prüfingenieur sagen, ja, gib mir 10% Nachlass. Er sagt, ich darf das nicht, er darf das einfach nicht. Und er hält sich auch an seine Abmachung. Also das ist so intern sogar geregelt. Ja. Und es gab natürlich vor Jahren her auch die Kontrolle über die Bayerische Ingenieurkammer bei vielen Ingenieurbüros, wo klar, ein Ingenieurbüro, der nicht HUA-konform angeboten hat, hat da einfach auf den Finger bekommen, du sollst dich an die HUA halten und so ist es gut für alle, dass wir uns nicht unter Wert verkaufen. Da sollte man vielleicht irgendwann wieder einführen.
Ja, absolut. Finde ich auch, dass die Wertschätzung gerade bei uns Statik an Tagwerksplanern viel höher sein müsste und nicht so abfällig, ja. Ich hab's zumindest immer so wahrgenommen damals, während der Architekt immer noch für das gleiche Projekt von der ganzen Community und vom Publikum gefeiert worden ist, hat der Statiker schon wieder an irgendeinem anderen Projekt gearbeitet.
Und Projekt. Genau.
Okay. Von, sagen wir mal, den Praxiseinblicken hin nun noch tiefer in die Praxis, und zwar in die Anwendung unserer Statikprogramme. Du bist ja auch Anwender und Kunde unserer Statikprogramme FM6 und AirSection. Und da jetzt haben wir mal die direkte Frage, wie lange arbeitest du schon mit unseren Programmen? Wie bist du denn auf uns gestoßen? Erzähl doch mal so ein bisschen die Beziehung zu Dlubal.
Zu Dlubal. Ich hatte im Studium, also wie gesagt, ich habe an der Universität der Bundeswehr studiert. Ich musste damals kein Praktikum machen, aber ich hatte freiwillige Praktikas bei verschiedenen Büros gemacht. Und dadurch, dass ich so begeistert war, wie es im Büro läuft, da hatte ich irgendwann überlegt, ja, du brauchst doch ein Programm. Also weil die Statik mit der Hand, da konnte man sowieso als Student machen. Und da hatte ich mit meinen damaligen Kommilitonen hatten wir eine Demo-Version von Dlubal runtergeladen. Damit hatten wir ab und zu mal sogar unsere Hausaufgaben gemacht. Und da war das Studium vorbei. Und bei meiner allerersten Stelle als Projektingenieur, da hatten wir R-Stab. Dass die Programme von Dlubal sind einfach benutzerfreundlich und effizient. Und da bei der Einarbeitung, ich war bei der ersten Stelle als Projektingenieur, ich war knapp 5 Jahre lang in dem Büro, da habe ich durchgehend mit dem Programm von Dlubal gearbeitet, ob es R-Stab war oder R-Fem war. Und so ist meine Beziehung zu Dlubal entstanden. Und nachdem ich auch mich selbstständig gemacht habe, dann habe ich gesagt, ja, ich bleibe nach wie vor bei Dlubal, ich gehe nicht fremd. Okay. So ist es entstanden, ja. Ja. Genau.
Okay, ja, das ist natürlich wunderschön zu hören, freut mich wirklich. Du hast gesagt, okay, die Benutzerfreundlichkeit, aber auch diese Effizienzvorteile. Also du verwendest ja RFM hauptsächlich für den klassischen Hochbau, Massivbau.
Hochbau, ja.
Genau. Was gibt es denn da so für Funktionen, die für dich RFM 6 besonders, sagen wir mal, präsent und wirtschaftlich und effizient machen?
Die Funktion war bisher die Funktion, die ich am meisten bei FM6 mittlerweile auch, das war sowieso schon bei FM5 vorhanden, das ist Lagerreaktion übernehmen. Das war bei FM5 und bis vor ein paar Monaten, das war noch nicht bei FM6 und das habe ich irgendwann vermisst. Ja? Da, und die Funktion ist optimal, also das ist die Arbeit von ein paar Stunden ist in 5 Minuten gemacht mit dieser Lagerreaktion übernehmen. Schnell checken, das passiert, alles ist okay, dann funktioniert wieder dein Modell. natürlich eine gewisse Vorarbeit. Man muss schon wissen, also eine gewisse Vorarbeit muss man immer leisten. Und wenn man das weiß, ja, das ist optimal. Auf jeden Fall. Die Funktion ist für mich, Lagerreaktion übernehmen, ist das die allerbeste Funktion, die ich bisher hatte.
Okay, alles klar. Super, sehr schön. Apropos andere Funktionen, Lagerreaktionen, du hast ja auch R5.5 in der Vergangenheit verwendet und kennst vielleicht auch noch das R-Stab. Da hat sich natürlich auch das Ausdruckprotokoll und die Dokumentation in R5.6 sehr stark geändert. Ja. Inwieweit nimmst du denn diese Änderung des Ausdruckprotokolls jetzt zur neuen Generation R5.6 wahr?
Ja, der Ausdruckprotokoll ist auch wesentlich besser und effizienter geworden bei FM6. Ja. Ich hatte bei meinen Projekten, da habe ich mir einen Standard FM6-Datei gemacht, also für Decken zum Beispiel, wo ich ein Standard-Ausdruckprotokoll habe und die nehme ich einfach immer mit für neue Decken. Ich gebe einfach die Decke da rein neu und musste ich nicht immer ein Ausdruckprotokoll neu erzeugen. Also ich hatte für mich ein Standard-Ausdruckprotokoll überlegt, also was erwarte ich immer so in einem Ausdruckprotokoll und das ist immer bei mir vorhanden. Aber die Arbeit, um einen Ausdruckprotokoll bei FM6 zu erzeugen, ist wesentlich weniger und effizienter auch geworden bei FM6, ja.
Okay, alles klar. Und hast du ein konkretes Beispiel oder auch ein Projekt, bei dem dir die Software besonders geholfen hat, ein gewisses Problem zu lösen oder eine kreative Lösung zu finden?
Ah ja, ich hatte mal für die Evangeliumkirche in München, da hatte ich mal eine Stahltreppe gerechnet. Die Stahltreppe ist im Außenbereich, das war ein Rettungsweg. Und es gab schon eine Vorbemessung, aber die Stahlträger waren überdimensioniert. Also überdimensioniert, weil man die Schwingungstemperaturänderung, Sommer, Winter, zwar berücksichtigt hat, aber aus der Vorbemessung, da war nicht diese Temperatur, was war berücksichtigt, aber nicht optimiert. Und damals, als ich damals beauftragt wurde, da hatte ich mir überlegt, also ich gebe die Treppe in 3D-Modell ein, also im FM ein. Da gebe ich auch die Langlöcher, alles Mögliche, also Langlöcher, um die Schwingungen so klein wie möglich zu halten. Das Projekt, also wir haben später, also ich sage wir, weil ich habe das Projekt mit einem Stahlbauer gemacht. Da saßen wir uns, da hatten wir uns bei mir im Büro getroffen und da hatten wir beide überlegt, wo kann man was machen, um die Treppe effektiver und wirtschaftlicher zu dimensionieren. Da hat sein Senf dazu gegeben, ein sehr guter und sehr erfahrener Stahlbauer. Da hat er so viel Input gegeben und durch die Zusammenarbeit, ja, er aus der Praxisseite, ich mit dem Programm FM, da könnten wir mehr als die Hälfte von den Kosten für den Bauherrn sparen. Also die Treppe war bei der Vorbemessung mit einem Kosten von 350.000 Euro gedacht, also geplant. Und die Treppe wurde mit 150.000 Euro ausgeführt. Also wir haben mehr als die Hälfte von den Kosten für den Bauherrn gespart. Im Nachhinein habe ich auch verstanden, warum mein Angebot so schnell war. Ich habe mein Angebot rausgeschickt und 5 Minuten danach kam die Freigabe. Die Honorare, für die ich bekommen habe, das war ein Bruchteil von was wir gespart haben, also für den Bauherrn. Also das war ein Beispiel dafür, dass kleine Büros und kleine Betriebe auch können sehr gut im Sinne von Bauherrn planen und ausführen, wenn wir gut zusammenarbeiten. Diese Möglichkeit biete ich auch viele Bauträger an. Sag mal, ja, Bauträger, du willst halt selber sowieso bauen. Da können wir uns da treffen und uns austauschen. Was willst du genau bauen? Da hast du eine Idee. Und ich gebe meine Idee aus der Theorie, weil die Statik, beziehungsweise die Tragbestplanung ist auch ein Teil von Theorie. Da muss man beide Praxis und Theorie verbinden, um ein Ergebnis zu bekommen, das sehr wirtschaftlich ist.
Sehr schön, sehr schön. So, von Statik-Projekten, Global-Anwendungen hin zu, sagen wir mal, ein bisschen was Allgemeineren, und zwar gewissen Entwicklungen, Trends in der Tragwerksplanung. Die Branche verändert sich, ob durch Nachhaltigkeitsanforderungen, neue Bauweisen oder auch das ganze Thema Digitalisierung. Und deine Meinung würde mich jetzt hier sehr stark interessieren. Was sind denn so die Entwicklungen, die du gerade vielleicht auch in Bezug auf die Tragwerksplanung besonders stark beobachtest? Und
ich beobachte und ich glaube, die Digitalisierung ist für uns alles herausfordernd, besonders für kleine Büros. Und wenn man das nicht wahrnehmen möchte, dann wird man verschwinden. Die Digitalisierung, künstliche Intelligenz ist auch ein Thema. Und man muss schon seine Augen öffnen, um diese beiden Punkte auf jeden Fall wahrnehmen, wenn man nach wie vor auf der Planet existieren möchte, ja. Wenn man sich, wenn man diese beiden Punkte auf jeden Fall nicht wahrnehmen möchte, dann wird man verschwinden. Das ist so. Es gilt nicht nur für kleine Büros, das gilt auch für große Büros. Es gibt auch viele große Büros, vor allem aus Büros, sage ich mal, die länger existieren, die tun sich schon schwer, alles zu digitalisieren. Aber in diesem Zeitalter muss man langsam kommen, dass viele Abläufe werden in der Zukunft digitalisiert werden. So ist es, ja. Außerdem, da spielt da eigentlich eine kleine Rolle, serielles ist Bauen in Serien bauen, ja. Das wird auch die Zukunft sein, dass wir versuchen werden, ein serielles Bauen durchzuführen.
Serielles Bauen, wo siehst du denn da vor allem die Einsatzgebiete? Eher dann
Im Hochbau.
Mhm. Darin sehe ich auch ganz große Vorteile mit diesem seriellen, modularen Bauen, vor allem auch hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit, aber auch Schnelligkeit, vor allem bei der Montage, Installation, dass wir einfach viel schneller und auch viel einfacher solche auch neue Geschosse hochziehen können.
Ja.
Okay, und jetzt so ein kleiner Ausblick zum Ende hin. Jetzt, wenn ich dich fragen würde, warum sollte man Tragwerksplaner werden oder warum sollte man Statiker werden? Was würdest du denn sagen?
Ach, warum sollte man Statiker werden? Zuerst, man muss die Leidenschaft für Zahlen, für Rechnen mitnehmen. Das ist der erste Punkt. Das muss auch jedem klar sein, der Tragwerksplaner sein möchte, dass so 90% der Zeit ist Planung, das ist im Büro, das ist eben nicht auf der Stelle, der Baustelle. Es gibt 10% der Zeit, wo man auf Bewährungsabnahme oder so Bauüberwachung geht, aber die 90%, das ist Planung im Büro, sich mit Normen beschäftigen, sich auch mit Fachliteratur beschäftigen, um immer die richtige Information und die gültige Information in Sachen Tragwerksplanung zu haben. Weil das ist auch gut so, dass viele Sachen sich ständig in der Norm ändern. Was heute dieses Jahr gilt in der Norm, ist vielleicht nächstes Jahr nicht mehr gültig, weil aus neuer Forschung stellt man fest, okay, vor einem Jahr haben wir das so gemeint, aber wir erreichen nicht unbedingt, ja, das war viel daneben und wir müssen etwas hier korrigieren. Also diese Voraussetzungen muss man sich schon nehmen und das muss auch jedem klar sein, der Tragwerksplaner oder Statiker sein möchte, dass er zwar im Büro ist, aber der arbeitet auch mit Menschen. Menschen in dem Sinn, der Auftraggeber, der Handwerker auf der Baustelle, der Architekt, man muss auch schon dadurch kontaktfreudig sein, also mit anderen Menschen zu reden, reden zu wollen und da um ein Bauwerk zu erschaffen, das wir alle sehen wollen.
Okay, ja, und zum Abschluss habe ich immer die eine Frage, die ich immer jedem Gast stelle, und das ist die Frage nach deinem Lieblingsbauwerk. Und jetzt bin ich schon sehr gespannt, welches Bauwerk du mir präsentieren wirst, was dich besonders stark beeindruckt.
Da wirst du überrascht sein. Also ich mache zwar überwiegend Hochbau, Aber wenn ich unter eine Brücke gehe, da bin ich immer so wie ein Baby. Da bin ich immer so begeistert von Brücken. Ich bin von dem Viaduc vom Millau. Kennst du die?
Ja.
Das ist, ich habe mir sagen lassen, ich habe da irgendwo gelesen, das ist die größte Schrägseilbrücke in Europa. Habe ich mir sagen lassen. Oder sogar der Welt. Sogar der Welt. Also bin ich aber nicht 100% sicher. Und ich hatte mal im Studium einen Vortrag über diese Brücke mal gehört, also bei Professor Keuser, der damals der Meinung war, so eine Brücke würde man in Deutschland nicht, also man würde da schon bauen können. Das Know-how ist da, aber aus politischer Sicht, das wird man nicht machen, weil das wird nicht von der Politik, die Politik will nicht mitmachen. Man muss auch sagen, also die Brücke ist im Südfrankreich gebaut, aber die Politiker wollten das und da der damalige Präsident, ich glaube, das war unter Chirac, das heißt, die Brücke wird gebaut und Punkt, Schluss, keine Diskussion. Es gab davor eine lange Zeit vor der Planung, 20 Jahre, ich glaube, da hat die Planung gedauert, 20 Jahre. Die Ausführung hat ungefähr 3 Jahre gedauert und die Kosten waren noch im Rahmen 350 Millionen, waren veranschlagt. Und die Brücke wurde mit 400 Millionen ausgeführt. Also ja, eine minimale Abweichung. Diese Brücke fasziniert mich, ja, weil ich war selber noch nicht vor Ort. Ich habe das auf jeden Fall auf meiner To-Do-Liste. In den letzten 2 Jahren, die Brücke fasziniert mich nur wegen ihrer Vorgeschichte. Politische Wille war vorhanden und wegen der politischen Wille wurde einfach diese Brücke gebaut. Die erlebt man auch in anderen Teilen der Welt auch. Also ich behaupte so, eine Brücke würde man klar in anderen Ländern, in Asien einfach ohne Diskussion bauen. Aber meine Erfahrung auch, wie gesagt, eine Erfahrung von anderen Leuten, das finde ich so einfach in Deutschland, so eine Brücke zu bauen.
Sehr schön. Ja, ich sage immer, Brücken, die Königsdisziplin eines jeden Bauingenieurs, da wo wir die ganz großen Verantwortungen übernehmen und auch wo wir meistens fast immer die Objektplaner auch sind.
Planer sind, ja.
Okay, sehr schön. Ja, Hippolyte, wir sind am Ende unseres Podcasts. Ich möchte mich an der Stelle recht herzlich für die spannenden Einblicke in deine Tätigkeit, in die Arbeit als Tragwerksplaner und natürlich auch über deine Erfahrungen und unsere Programme recht herzlich bedanken und wünsche dir für die Zukunft alles Gute.
Danke für die Einladung nochmal.